Herzlich willkommen zu Die Weisheit anderer Leute von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. Episode 141 startet eine Reihe zum Start des Protestantismus, der sogenannten Reformation. Das Thema Reformation möchte ich als Reihe von mehreren Episoden durcharbeiten. In dieser Episode geht es um den Kontext und meine persönliche Zusammenfassung der Reformation oder Revolution, die durch Martin Luther begann. In den nächsten Episoden geht es dann um die theologischen Themen des Fegefeuers und der Ablässe. Dann schauen wir uns die 95 Thesen und die einen Monat früher veröffentlichten 97 Thesen von Luther an. Schließlich geht es um die Bulle, das päpstliche Schreiben, das ihm den Bann androht, wenn er seine Aussagen nicht widerruft. Ex urge Domine. Fangen wir mit einer kurzen Zusammenfassung aus meiner Sichtweise an. Ich glaube, dass diese Darstellung richtige Prioritäten setzt. Um dies zu bestätigen, gehe ich in den folgenden Episoden in mehr Details. Falls Sie, lieber Zuhörer, ein Lutheraner oder allgemein lutheraffiner Protestant sind und an meiner Darstellung Anstoß nehmen, dann sehen Sie diese Episode bitte als Diskussionsanstoß an, genau wie die 95 Thesen gedacht waren, und senden Sie mir eine Richtigstellung an dwal@fabian-kreuz.de, Kreuz mit TZ. Hier also meine Zusammenfassung. Aufgrund seines Verständnisses von Gott hat Martin Luther eine häretische Theologie entwickelt, die von der Lehre der Kirche abweicht. Das hat aber zunächst keiner bemerkt, da freier Meinungsaustausch zwischen Theologen erlaubt ist und Wittenberg eine Phase mit stark augustinischem Fokus durchmachte. Gleichzeitig gab es Missbräuche, die auf Geldgier beruhten und speziell die Christgläubigen betrafen. Als Luther gegen diese protestierte, wurde er bemerkt und seine Veröffentlichungen genau geprüft. Er wurde darauf zunächst gewarnt, seine häretische Lehre zu widerrufen, doch als er dies nicht tat, wurde er exkommuniziert. Zu dieser Zeit galt ein Häretiker gleichzeitig als Volksverhetzer und Landes- oder mindestens Kaiserverräter. Er war also vogelfrei und nur durch geheimen Schutz von deutschen Prinzen, die sich vom Kaiser lösen wollten, um ihre eigenen Nationen zu bilden, blieb er am Leben. Die Kirche hat darauf im Konzil von Trient die Missbräuche überarbeitet und die Lage verbessert. Ein Fokus auf die 95 Thesen als Start der Reformation gibt jedoch eine ganz andere Sichtweise. Es wird so dargestellt, als wären die 95 Thesen eine überwältigend große Anzahl von Argumenten gegen viele Missstände. Und da die Kirche auf keines davon antworten konnte oder wollte, wurde der Kritiker für seine rechtmäßige Kritik an den Missbräuchen zum Häretiker erklärt. Alle exkommunizierten Menschen wurden auf dem Scheiterhaufen verbrannt, und nur die Gutherzigkeit eines deutschen Prinzen hat ihm das Leben gerettet. Aber so war es nicht. Die 95 Thesen sind nur durchnummerierte Sätze, die sich, wenn man Teilschlüsse und Wiederholungen weglässt, auf eine Handvoll Punkte reduzieren lässt. Der Häresievorwurf dagegen enthält Referenzen zu vielen Aussagen aus allen Schriften Luthers, die auch von Lutheranern heute als falsch angesehen werden. In Debatten zwischen Kirchenvertretern und Protestanten wurde schon damals eine Häresie aufgrund früherer Konzilien bewiesen. Er hat aber den Vorwurf lieber verbrannt, als darauf zu reagieren. Kommen wir nun zum allseits bekannten Kontext der Reformation. Der Ablasshandel von Tetzel und anderen Predigern. Hier haben wir Albrecht von Brandenburg, eine einflussreiche und vor allem ambitionierte Person, der erst Markgraf, also Adliger war, aber dann noch in den geistigen Stand eingetreten ist, um sich mehrere Bischofssitze anzueignen. Die Kirche war gerade ein paar Jahrhunderte über den Investiturstreit hinaus, eine Kontroverse zwischen Kaiser und Papst um die Frage, wer Bischöfe bestimmen darf. Kaiser und Könige waren der Meinung, dass sie kronentreue Freunde einsetzen dürfen. Dies war eine Entwicklung in der Kirche seit den ersten Jahrhunderten, in denen Bischöfe noch vom lokalen Volk bestimmt wurden. Natürlich wurden solche Volksentscheide letztlich von den weltlichen Mächten übernommen, und so kam es zum Investiturstreit. Schließlich gewann das Papsttum, und so lag es zwar am lokalen Volk oder Prinzen und Königen, Bischöfe vorzuschlagen, aber beim Papst dies zu erlauben oder abzulehnen. Simonie, also der Kauf von Bischofssitzen an sich, war auch damals nicht erlaubt. Der Begriff Simonie bezieht sich ja auf einen gewissen Simon in der Apostelgeschichte, der versuchte, ein Kirchenamt zu kaufen. Jedoch, solange Bischofssitze lukrativ sind, aber noch keine fest definierten Pflichten mit sich bringen, wird eine moralisch beeinträchtigte Person einen Weg finden, mit Geld ans Ziel zu kommen. Nach der Gesetzeslage der Zeit war es also üblich, dass insbesondere reiche Personen als Anwärter auf einen Bischofssitz ernannt wurden, und der Papst würde je nach Gegengründen eine Bearbeitungsgebühr festsetzen. Als Albert von Brandenburg sich auf einen zweiten Bischofssitz bewarb, wurde die Gebühr extra hochgesetzt. Und so musste sich Albert von den Fuggern viele 10.000 Gulden leihen, um sich dies alles leisten zu können. Mitgeschmiert wurde so also auch der damalige Papst Leo X., der selber immer so knapp bei Kasse war, dass moralische Probleme wie zum Beispiel der Ämterhandel und die Ansammlung von mehreren Bischofssitzen in einer Person eine finanzielle Lösung finden konnten. Darüber kann man heute den Kopf schütteln und beklagen, dass die Leute sich damals nur an den Gesetzestext gehalten haben, statt die moralisch richtige Sache zu tun. Das wäre aber Heuchelei, da wir dies auch heute noch tun. Der Unterschied ist, dass wir inzwischen so viele und so detailliert ausformulierte Gesetze haben. Jedes Mal, wenn jemand Missbrauch betreibt, muss ein neues Gesetz erlassen oder ein altes ausgeweitet werden, um den Missbrauch einzudämmen. Nichts aber würde funktionieren, wenn wir aus persönlichem Gerechtigkeitsgefühl über den Gesetzen der Zeit stehen und technisch legale Dinge verbieten würden. Wir können stolz auf unsere Zeit sein, in der es so viele Gesetze gibt, dass das Jurastudium vor allem aus Auswendiglernen und Nachschlagen in Hunderten von Büchern besteht. Aber moralisch bessere Menschen sind wir heute nicht. Ambitionierte Leute, die an der Grenze der Legalität agieren und dabei versuchen, Reichtümer anzusammeln, sind weder neu noch alt. Auch heute wird es in der Politik vieler Länder praktiziert, wie auch schon zu Christi-Zeiten. Es funktioniert, da auch das Volk seinen Vorteil von diesen Leuten hat. Im Falle von Albert war es seine Kunstliebhaberei und dessen Förderung. Natürlich nutzte er das Geld, soweit dies funktionierte, um sich auch beim Volk beliebt zu machen, große Bauprojekte wie Brücken oder Kathedralen voranzutreiben und halt nicht nur, um im Luxus zu leben, wie es heute üblich ist. Auch der Papst hatte Bauprojekte. Es war kein Geheimnis, sondern wurde offen beworben, dass er Geld für einen Neubau des Petersdoms brauchte. Wie schon König Salomon eine Tempelsteuer eintrieb, war dies damals wie heute völlig in Ordnung, und der Petersdom ist ja auch ein wunderbarer Bau. Der kontroverse Punkt an der Sache war damals, dass die meisten Gläubigen, zum Beispiel in den deutschen Landen, diese Kathedrale selber nie sehen würden. Ich würde die Aktion dennoch verteidigen, da der Gewinn, den wir durch den Bau hatten, sich durch die Jahrhunderte zieht. Und nun können auch Deutsche, die Nachkommen derer, die den Bau mitfinanziert haben, nach Rom reisen und dort Hochzeitsfotos machen. Wären die Menschen damals so penibel gewesen, den Bau alleine mit italienischen oder gar römischen Mitteln zu bauen, mit welchem Recht würden wir ihn heute besuchen und als Erbe der weltweiten Kirche betrachten? Da nun aber Papst und Doppelbischof Albert immer größer werdende Schulden abbezahlen mussten, wurde der Ablasshandel vorgeschlagen. Und so beauftragte er Johann Tetzel und andere Ablassprediger, auf diese Art mehr Geld einzusammeln. Dies ist kein tyrannischer, autokratischer Akt gewesen, da niemand gezwungen war, Geld für die Ablässe auszugeben. Aber die Moral der Zeit war etwas anders als heute. Einerseits wurde viel über Sünde und Schuld geredet. Sicher gab es heiße Predigten über die Feuer der Hölle, so wie es auch heute viele hören wollen oder wenn Sie es in der Kirche nicht hören, dann gehen wir zu Greta Thunberg oder populistischen Politikern. Oder schauen uns satirische Fernsehsendungen an, in denen die Gegner lächerlich gemacht werden. Vielleicht etwas mehr als heute haben es die Menschen damals aber auch auf sich selber bezogen. Sie waren sich darüber bewusst, dass sie alle Sünder sind. Statt sich jedoch zu bessern, suchten viele damals wie heute einen einfacheren Weg, einen finanziellen Weg. Was Tetzel nun tat, war, die Feuer- und Schwefelpredigt speziell auf die armen Verstorbenen zu lenken. Nicht nur du bist Sünder, sondern auch deine liebe Großmutter oder der gerade verstorbene Vater, um den du noch trauerst. Dieser brennt jetzt im Fegefeuer und leidet unglaublich für all seine großen Sünden, bevor er in den Himmel kommen kann. Und nur für ein paar Münzen kannst du ihn von diesem Schicksal erlösen. Es war kein autoritärer Zwang, keine erdrückende Steuerabgabe oder Tempelsteuer, wie vom weisen Salomo, aber es war psychologischer Druck. Auf den theologischen Hintergrund von Fegefeuer und Ablässen werde ich, wie gesagt, in einer anderen Episode eingehen. Kurz gesagt, die an sich schon richtige Lehre des Christentums wurde missbraucht, um die Leute zu Geldspenden zu ängstigen. Viele haben damit ein Problem gesehen, unter ihnen auch Martin Luther. Für diesen vielleicht noch mehr als für andere, da er selber unter enormen Skrupeln litt. In dem katholischen Verständnis von Schuld und Sühne konnte er keinen Frieden finden. Vielleicht durch sein gestresstes Verhältnis zu seinem leiblichen Vater fühlte er nie, dass sein himmlischer Vater ihn lieben könnte. Wie wir auch an seinen späteren Lehren sehen, konnte Luther nicht glauben, dass Gott uns trotz unserer Sünden liebt und uns deshalb aus der Sünde herausheben und bessern will. Stattdessen liegt seine Lösung darin, sich hinter Christus zu verstecken, so dass der gestrenge Vater unsere Sünde nicht, sondern nur Christi Gerechtigkeit sieht. Dieser Gedanke erlöste Luther von dem Gefühl, selber nie genug für den Vater zu sein. Durch die Loslösung vom Gedanken, dass der Mensch irgendetwas Gutes tun könnte oder gar sollte, sondern rein technisch von außen gerechtfertigt wird, hat er sich endlich sicher in seinem Heil gefühlt. Prediger also, die sich erst auf die Schuld konzentrierten und dann eine finanzielle, ökonomische Lösung anboten, trafen bei ihm genau in die Wunde. So viel zum Hintergrund der Anfänge des Protestantismus. In der nächsten Episode soll es mehr um den theologischen Hintergrund gehen. Da diese Themen so zentral für den Protestantismus sind, gibt es eine Menge Voreingenommenheiten. Wir verurteilen die Menschen damals als ignorant, rücksichtslos, ausbeutend und geldgierig. Ich hoffe, dass der Mythos des gerechten Streiters gegen das, was heute gerne Establishment genannt wird, nunmehr beleuchtet wird und von selbstgerechten Urteilen gereinigt wird. Seit dem 16. Jahrhundert wird von Polemikern ein schwarzes Bild der Kirche und der Zeit gemalt, das so einfach nicht stimmt. Die Themen Fegefeuer und Ablässe werden auch in katholischen Kirchen gar nicht mehr gelehrt oder geglaubt. Dies halte ich für einen großen Verlust, den ich selber als Kind meiner Zeit gar nicht mal voll einschätzen kann. Doch dazu mehr beim nächsten Mal und bis dahin, Gottes Segen.